Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, dem Eintracht-Podcast von Fans für Fans. Wir haben jede Menge auf der Uhr und starten auch direkt rein. Wir werden es aber wie immer versuchen, kurz und bündig zu halten und blicken erstmal zurück auf das Freiburg-Spiel, aufs Dortmund-Spiel. Was ist mit Marmoush? Wie geht's uns damit? Und dann machen wir noch einen kurzen Ausblick. Europa und Bundesliga. Was sagt ihr ganz und knapp zum Freiburg-Spiel, Matthias?
Ja, es war arschkalt, muss ich erst mal sagen. Ich habe mich trotzdem raus in den Wald getraut. Ich muss sagen, wir haben sehr dominant angefangen in dem Spiel, sehr erwachsen gespielt. Mir gefällt aktuell die Leistung von und das Auftreten von Götze sehr gut, als ob wir fast einen Neuzugang haben. In dieser Form wünscht man sich als Eintracht Frankfurt einfach einen Mario Götze, der wieder zentraler spielt und nicht so irgendwie auf der Linksaußen klebt. Dieses System habe ich ja schon mehrmals beschrieben, habe ich immer noch nicht verstanden. Konnte mir auch immer noch keiner erklären. Auch ein Skiri ist erstarkt und macht jetzt den Boss im defensiven Mittelfeld. Larsson mit seiner Qualität tut uns sowieso gut und ist aktuell wahrscheinlich auch mittlerweile mal fit. Ja, unsere Außen aktuell haben sich auch stark festgespielt. Die Dreierkette hinten steht auch super mit Nnamdi Collins, was wir da eigentlich für eine Maschine gebaut oder erschaffen haben. Das ist einfach krass, ja. Also was für ein krasser Neuzugang eigentlich,
ja. Ja, also gehe ich total mit, finde ich auch. Ich fand es sogar überraschend stark. Das Spiel in St. Pauli, haben wir ja auch besprochen, es gab viel zu kritisieren eigentlich. Ich habe auch gedacht, gegen stärkeren Gegner als St. Pauli hätten wir nicht gewonnen und bin ein bisschen skeptisch in dieses Spiel gegangen. Die Freiburger gönnen sich öfter mal schwache Auswärtsspiele, haben sie Gott sei Dank auch bei uns gemacht, aber es lag auch daran, dass wir wirklich, wirklich stark waren. Das kam für mich überraschend, wie stark wir waren und wie souverän wir das eigentlich gespielt haben. Das war für mich sogar eine der besten Saisonleistungen. Das war richtig, richtig rund und hat mir dann auch einen guten Ausblick gegeben aufs Dortmund-Spiel oder ein gutes Gefühl fürs Dortmund-Spiel. Eigentlich sind wir ja auch oft, wenn irgendwie die Kräfteverhältnisse so sind, dass wir eigentlich gewinnen müssten, was so den Lauf angeht und die Stimmung angeht, dann gewinnen wir solche Spiele oft auch nicht, ist so mein Eindruck. Und vor dem Dortmund-Spiel dachte ich schon so, ey, die Dortmunder sind ganz schön blass und liegen am Boden und wir sind richtig oben auf. Das wird schon was werden am Freitagabend und so ist es ja dann auch gekommen. Das ist dann quasi eigentlich schon direkt die perfekte Überleitung zum Dortmund-Spiel. Marco, wie hast du es gesehen?
Ja, ich habe es heute erstmal im Real Life gesehen. Eigentlich war es ähnlich wie das Pauli-Spiel, weil es war nicht dominant, es waren einzelne Aktionen, wo man die Klasse gesehen hat, die Mannschaft hat, aber auch nur vereinzelt halt. Ja, es war souverän. Punkt aus.
Was meinst du mit vereinzelt?
Es wurden halt die Nadelstiche gesetzt, die zu Chancen geführt haben oder auch zu Toren geführt haben. Man also hat ein bisschen nicht, ich glaube nicht mal das Glück. Ich glaube, es war einfach kontrolliert. Man hat den Gegner komplett kontrolliert. Und da musst du auch, wie sagt man so schön, ein Pferd hüpft nur so, wie es muss.
Für die Dortmunder in der Form hat es offensichtlich am Freitagabend gereicht. Da gehe ich mit. Ich fand's am Anfang, das war, meinte ich mit dem Glück, schon glücklich, dass wir nicht in Rückstand gehen. Ne? Gyrassi köpft an den Pfosten. Das war in meiner Wahrnehmung aber auch eigentlich die beste Chance des gesamten Spiels. In der 6., 7. Minute, glaube ich, für Dortmund. Ne? Danach war es offensichtlich, dass Dortmund wenig Idee hatte mit dem Ball. Also die hatten kaum Plan, was machen wir jetzt mit dem Ball und wie erzeugen wir hier Großchancen und Druck. Wobei sie mir in der zweiten Halbzeit dann aber auch ein bisschen viel den Ball hatten. Ich dachte, naja, auch eine Mannschaft wie Dortmund, also wenn du denen immer den Ball gibst, ja, irgendwann fällt auch mal einer rein und dann, dafür sind sie ja dann doch auch gut genug mit Gittens oder so. Also die haben ja auch stark genug Einzelspieler, die was erzeugen können an Gefahr. Da habe ich echt noch so gedacht, naja, nicht, dass das jetzt hier doch noch ein blödes Unentschieden gibt.
Aber ist es nicht eine Qualität, in dieser Saison genau diese Spiele nicht, nicht noch einen unglücklichen Gegentreffer hinzunehmen?
Ja, wie, also gute Frage. Wir hatten viele enge Spiele, die wir gewonnen haben. Und ist es dann wirklich nur noch Glück, ne? Das stimmt. Also Matthias, was sagst du?
Nein, ich bin ja als genereller Optimist, muss ich sagen, ich kann jetzt mal die negativen Dinge raussuchen. Also ich finde, wir haben am Anfang sehr gut begonnen und mit sehr viel Willen, also gerade Christensen, Christensen, als ob der vor dem Spiel Schweineblut säuft und wie der dieses Tor, das war ja purer Wille, dieses 1-0, dass wir dann aktuell die Qualität von Etikete haben und der ja im Endeffekt jetzt auch für mich erstmal unser Neuzugang in dieser Sturmspitze sein wird, hat auch direkt funktioniert. Das ist auch sehr, sehr wichtig für den Jungen, für sein Selbstbewusstsein, dass er direkt getroffen hat gegen einen großen Gegner. Da ist er schon dann wieder um einen Zentimeter gewachsen, auch wenn er das nicht braucht. Das war sehr viel Teamleistung. Da haben wir ja vor der Saison sehr viel richtig gemacht, dass wir so Leute wie Theater und Christensen geholt haben. Und die Dortmund, die sahen für mich so ein bisschen aus, wie wir oft, wenn wir es schlecht machen. Viel Ballbesitz, aber wissen dann nicht damit anzufangen. Und natürlich, ich habe lange gezittert, gerade die letzte Viertelstunde war dann schon sehr, da bin ich dann sehr ADHS-mäßig auf den Sitz hin und her gerutscht.
Ja.
Aber ja, so richtig gefährlich wurde es eigentlich nicht. Ja, wahrscheinlich müssen wir die 2 Szenen so zu den Elfmetern noch kommentieren. Ich muss sagen, die Gyrassi-Szene war für mich eine absolute Sauerei. Da muss man fast darüber sprechen, ob man ihm noch gelb gibt. Der Ball springt 2 Meter von seinem Fuß, weil er den nicht annehmen kann. Und danach kriegt er natürlich den Kontakt und lässt sich dann total plump fallen. Das war direkt auch vor meinem Auge. Also der Linienrichter hat wahrscheinlich genau das Gleiche gedacht. Und wenn man sich so leicht fallen lässt, dann kriegt man da auch keine Elfmeter. Und auch völlig zu Recht, Fußball ist immer noch ein Kontaktsport. Anders sehe ich das bei der Gittens-Szene. Collins macht das, sah zuerst so aus, als ob er es clever macht und nur mit dem Oberkörper reingeht und ihm quasi so einen leichten Check gibt. Aber er trifft ihn halt unten am Knie und damit wäre das für mich klarer Elfmeter gewesen. Aber da brauchen die Dortmunder sich im Endeffekt auch nicht zu ärgern. Die haben des Öfteren bei uns dann schon dieses Spielglück oder Schiedsrichterglück gehabt und das ist dann irgendwann auch mal aufgebraucht.
Das war die späte Rache für Adeyemi gegen Lindström.
Genau.
Wer sich erinnert.
Dieses Meme kennt wahrscheinlich jeder, wo er so.
Ja. Dieses Meme kennt jeder und wie kackendreist Adeyemi noch nach dem Spiel sagt, mit keinem Augenzwinkern, nö, war nix. Also der ist ja auch ein Spieler. Aber naja.
Ja, es hat schon so ein bisschen zur Spielführung gepasst. Es gab noch so eine Szene, wo Christensen in der linken Spielhälfte am 16er gefoult wurde. Das habe ich leider im Fernsehen noch nicht gesehen. Das war wohl auch ein klares Foul. Das wurde dann auch laufen gelassen. Und,
außerhalb des 16ers, aber es war ein kleiner Kontakt da.
Okay.
Also ja, das gut, hätte dann hat auch geben müssen.
Das hat dann wahrscheinlich so ein bisschen zur Spielführung gepasst. Wobei, wie gesagt, dieses Gittens-Thema, den trifft er halt. Ja. Ob das... Also für mich ist das sogar eine klare Fehlentscheidung. Aber das ist mir auch egal, ganz ehrlich. Ja, so, ist das einfach so mal. Ja. Wir haben auch schon, selbst in der wahren Tabelle haben wir, glaube ich, noch sind wir noch schlechter beurteilt gewesen vor dem Spiel. Also von daher.
Und es wird ja im Fußball auch nie diese Szene geben. Klar, es gibt immer diese Kann-Entscheidungen. Wenn der Schiri da an das Elfmeter pfeift, VAR sich nicht einschalten. Wenn das nicht pfeift, schaltet er sich ja auch nicht ein, wie wir gerade gesehen haben, ne? Also und schickt ihn raus. Und das wird immer diese Graubereiche im Fußball geben. Und jetzt ist das Pendel in der Situation einfach mal zu uns gependelt und für uns ausgegangen. Das ist dann auch mal gut. Und es passt irgendwie auch so ins Bild gerade, dass wir oben auf sind und Dortmund kriegt halt im Negativlauf dann auch nicht diesen Elfmeter irgendwie, der sie vielleicht zurück ins Spiel bringt. Und dann nimmt man das einfach mal so mit und so an. Und Namdi Collins wird das natürlich analysieren. Und er lernt daraus, ohne dass Frankfurt einen Elfmeter gegen sich bekommen hat. Das ist doch auch was. Also das wird er schon wissen, wenn er sich nochmal anguckt, wie er sich künftig dann vielleicht in so einer Szene verhält. Der ist ja auch so jung und du hast das ja auch gesagt, Matthias. Das ist Wahnsinn, was wir da eigentlich für eine Maschine haben. Also der ist ja wirklich krass gut und stabil und schnell und weit für sein Alter. Also man kann sich einfach freuen, dass er bei uns ist und hoffentlich noch eine gute, große Entwicklung bei uns nimmt. Ja, wollen wir vielleicht noch ans Dortmund-Spiel, was das Sportliche geht, einen Haken machen? Oder wollt ihr noch was ergänzen, bevor wir dann dazu kommen, was nach dem Spiel auf dem Platz noch so los war?
Ja, können wir gerne machen dann und die Überleitung genießen.
Ja.
Also es gab jetzt wohl im Nachgang Leute, die dann wohl wussten, dass Marmoush doch im Stadion ist. Wahrscheinlich hat er wirklich das Ergebnis abgewartet und hat es dann spontan entschieden, dann auf den Platz zu kommen. Und es war auch im Stadion war das auch wirklich ein krasser Moment. Ja.
Du warst da. Kannst du es noch mal ein bisschen beschreiben?
Ja gut, typischerweise kam er dann schon in dunkler Kleidung so auf den Platz geschlichen, ohne dass er da jetzt da komplett einen raushängen lässt. Und das spricht er wirklich dann auch wieder, wie letzte Woche schon beschrieben, wahrscheinlich für seinen wirklich guten Charakter. Und ich muss nur da überlegen, warum machen das nicht alle Spieler? Es kann doch so einfach sein. Man kommuniziert, ich habe so ein tolles Angebot, ich gehe, der Verein kriegt einen Haufen Geld für mich, ich lasse mich nochmal abfeiern im Block und gehe da als Held, geht durch die ganz große offene Tür aus dem Stadion. Also ist ja fast romantisch, ja.
Voll. Also er hat seinen Berater und die Eintracht und Man City machen lassen und hat gesagt, ich würde gern wechseln und bitte werdet euch einig. Und ich halte meinen Mund und ich werde gut trainieren und ich werde gut spielen. Und es wurde ihm mehr als gedankt am Ende. Also es war ja wirklich auch toll zu sehen, wie die Mannschaft ihn dann aufgenommen hat im Kreis und auch nochmal wieder Richtung Kurve geschubst hat, ne? Also das war so schön kitschig, wie der Fußball manchmal sein kann. Genau so war es. Und vielleicht schneiden sich künftig Spieler, die in ähnliche Situationen kommen oder in ähnlichen Situationen sind, davon einfach mal eine Scheibe ab. Denn es kann ja auch nur in deren Interesse sein, dass sie keine verbrannte Erde hinterlassen, wenn sie gehen. Und wenn du die Fälle Kolumuani und Marmoush nebeneinander stellst, ja, dann weißt du doch Bescheid, welchen Weg du bestreiten willst als Fußballer.
Ja, auch immer wieder,
wenn
ich an Kovac denke oder auch, also es könnte so leicht sein, ja? So wünscht man sich einfach einen Abgang.
Marco, wie hast du es gesehen? Wie geht's dir mit Marmouchs Abgang? Was? Lass uns teilhaben.
Ich bin da nicht so sentimental. Ich begleite ja das durch die App. Wir sind 12, den Fußball schon ein bisschen ausführlicher. Gerade so Transfergeschehen und so, blicke ich auf die ganze Welt. Und es ist halt nur ein Geschäft. Ja, es ist schade, dass er geht. Aber wie gesagt, der Junge hat eine ganz, ganz gute Kinderstube genossen. großen Respekt an seine Eltern. So verabschiedet man sich.
Ja, so geht man. Alle profitieren. Man City kriegt einen geilen Spieler. Marmoush kriegt die Chance, sich sportlich weiterzuentwickeln. Und einen ganz netten Vertrag, 18 Millionen brutto, wie man hört, pro Jahr. Bei Frankfurt sind es 2. Da würden wir wahrscheinlich auch wechseln. Und die Eintracht kriegt einen Haufen Kohle und kann mit guten Entscheidungen weiter wachsen, wenn die Kohle gut eingesetzt wird.
Ja, ich glaube, 10 netto sind es dann am Ende. Das kann man schon mal machen.
Ja.
Ja. Ich würde es auch für 9 machen, aber
gut. Hungern muss man nicht.
Nein, ja. Aber das ist ja eben einfach nur zu gönnen und ich freue mich wirklich darauf, einfach mal einen Spieler aus der Perspektive betrachten zu können, wie ich es auch letzte Woche schon erwähnt habe, einfach mal sonntags, mittags den Fernseher anmachen, City spielen sehen und deinen Ex-Spieler da rumlaufen zu sehen, den du alles wirklich auf alles gönnst, was er nur bekommen kann.
Ja. Und dass der Frankfurt-Fluch, so nenne ich ihn mal, eben nicht greift. Denn außer einer starken Saison von Philipp Kostic bei Juve und einer starken Saison von Ante Rebic beim AC Milan sind alle und wirklich alle ausnahmslos, inklusive alle Spieler, die uns verlassen haben, haben nirgendwo so richtig, richtig wieder gut Fuß gefasst. Also Alea noch, Ajax, okay. Und eine gute Saison bei Dortmund, aber der ist jetzt auch wieder in Utrecht. Also, ne, ich hoffe, dass es bei Marmoush anders läuft. Ich wünsche es mir wirklich, dass es bei ihm anders läuft.
Also, ich gehe sehr weit zurück. Ich habe einen Namen, was das Ganze aber auch nicht besser macht. Bernd Schneider war der letzte Spieler, der nach uns erfolgreicher war als bei uns dann.
Okay, ja.
Bei Haller kommt halt auch die Erkrankung dazu, das ist klar. Aber ihr vergesst zwei wichtige Spieler. Und zwar Indica und Pacho. Für die läuft hervorragend.
Stimmt. Danke für die Korrektur. Okay, die habe ich nicht im Kopf gehabt. Für die läuft es hervorragend. Okay, fair enough. Aber ja, der Großteil der Spieler, die uns verlassen haben, sind nicht gewachsen und besser geworden, ne? Das muss man sagen.
Die Abwehrspieler funktionieren bei uns, also abgängemäßig.
Ja. Ja, und wir haben in der letzten Folge sehr ausführlich besprochen, was könnte man jetzt machen. Es war ja schon damals sehr, sehr abzusehen, dass Marmoush auch wechselt. Was könnte man mit 75 Millionen plus Boni anstellen? Behält man das Geld? Für wen gibt man es aus? Leiht man Leute? Wir wollen jetzt in dieser Folge relativ nur kurz darauf eingehen, denn der Sachstand ist ja gerade etwas schwierig. Also es wird im Hintergrund wahrscheinlich ganz, ganz viel recherchiert und gemacht und getan und vielleicht auch schon verhandelt. Aber ein ganz bestimmter Spieler ist ja jetzt noch nicht in der Verlosung, wo es darauf hinausläuft, dass er definitiv kommt. Oder Marco, Matthias, seht ihr das anders? Sagt einfach mal was dazu.
Es ist groß Rätselraten. Alle möglichen Namen werden gehandelt. Von Wai, Kulu, wie heißt der Kulu? Kali Muendo, Quisgaard. Alles so Typen, die in Marmoush ersetzen können, auch vom Typ her. Aber auch die brauchen Zeit. Die Bundesliga ist ein anderes Niveau als die französische oder dänische Liga.
Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, wir haben ja, wie erwähnt, für mich ist Etikette dann einfach der Stürmer Nummer 1 und der Neuzugang soll diese Zeit bekommen und auch um sich quasi anzupassen. Knauf hat es jetzt für das eine Spiel auch, finde ich, sehr gut gemacht als fast zweite Spitze. Der hat erstmal im Petto oder so 3-4 Spiele auf diesem Niveau gestalten kann. Natürlich braucht man eventuelle Klasse, um dann im Endeffekt auch so Tore mal machen zu können wie Etikete oder auch die Abschlussstärke von Marmoush. der werden wir schon noch hinterher trauern, ja.
Ja. Klar. Aber dafür haben wir eine gute, wie ich finde, gute sportliche Führung, die das und einen guten Trainer, die dafür bezahlt werden und die das, glaube ich, auch gut machen werden. Wie auch immer die Lösung dazu ausfällt, die zu finden und die in die Tat umzusetzen. Ich bin sehr gespannt, was noch passiert. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob vielleicht nicht doch noch ein großer Name kommt als Laie oder so. Gut, Mathis Tell war ja mal in der Verlosung, der hat aber aus eigenen Stücken gesagt, er will beim FC Bayern bleiben. Kann man irgendwie auch verstehen. Hätte aber, denke ich, irgendwo auch Sinn gemacht. Aber lassen wir das mal mit dem Name-Dropping und schauen nach vorne. Wir haben noch zwei Spiele nächste Woche. Einmal Europa League zu Hause gegen Ferencváros und dann in Hoffenheim am Sonntag. Wie sind da eure Prognosen? Marco, fang mal an.
Ja, Europa League. Budapest musst du schlagen, dann bist du durch. Ich glaube auch, dann sparst du dir die Zwischenrunde sogar schon. Oder sehr wahrscheinlich.
Müsste dann durch sein, ja.
Ja, ja. Ja, das ist. Darauf würde ich mal den Fokus legen, weil eine Woche Pause, also eine englische Woche weniger, würde uns gut tun. Auch hinten raus. Und Hoffenheim, es ist Hoffenheim, aber da brennt der Baum. Das musst du. Da musst du mindestens einen Punkt holen. Also, wenn nicht sogar drei.
Also, dass die gewonnen haben, dass die jetzt gewonnen haben, stimmt dich nicht. Also, da hast du keine Bedenken, dass sie jetzt da irgendwie so wieder was, dass sie jetzt in die Spur zurückfinden, weil die gegen Kiel, glaube ich, gewonnen haben.
Nein. Nein. Da ist einfach unsere individuelle Klasse in den letzten Jahren zu sehr gewachsen. Auch von der Bank, die Jungen drücken wie ein Heulund, wie ein Usun. Da kannst du auch rotieren ohne Bedenken. Ein Duta sitzt auf der Bank, da kannst du auch mal in der Abwehr frische Kräfte bringen. Da habe ich keine Bedenken.
Das freut mich.
Das beruhigt mich übrigens sehr, dass wir jetzt mit Namdi Collins im Endeffekt doch den IV gefunden haben, der jetzt sogar Stammspieler ist und wir als Backup einen Tutor haben. Das ist natürlich auch mega. Also kann Amanda im Endeffekt auch im Hintergrund sich komplett auf seine Reha konzentrieren und ganz langsam wieder herangeführt werden, zumal er ja am Anfang schon noch gar nicht so im Training war. Also da haben wir Glück, dass wir Namdi Collins da so, was mich total auch überrascht, dass er im Endeffekt jetzt einen starken IV spielt, was natürlich für mich aber auch mit der Dreierkette zusammenhängt. Das macht es schon ein bisschen leichter, wenn du neben dir halt dann noch einen Robin Koch stehen hast.
Mhm. Auch der auch so ein bisschen und Christensen, ja. Und ich finde auch Robin Koch so ein bisschen der unbesungene Held in den letzten Wochen. Der spielt auch wirklich super stabil. Jetzt, wo er gerade genannt wurde, sehr, sehr gut. Also gefällt mir ausgesprochen gut, dass wir Robin Koch in der Mitte haben. Also will mir gerade keinen anderen Innenverteidiger wünschen.
Es lohnt sich halt, wenn er 100% fit ist. Das war er halt im Dezember nicht mehr.
Ja, das hätte ich jetzt auch angefügt. Das ist ein Hauptthema. Ich glaube, er ist aktuell das erste Mal wirklich auch fit, ohne dass er, vorher war es immer so, hat er gefühlt nach jedem Spiel sich dann an den Oberschenkel gegriffen und hat ein bisschen Probleme gehabt. Aktuell scheint er sehr spielfit zu sein.
Ja, das hoffen wir mal, dass es so bleibt. Und was mich auch noch ein bisschen, was ich gut finde, wir haben zwar jetzt zwei Spiele nächste Woche, aber wir haben ja kaum Verschleiß sozusagen. Wir haben das Heimspiel donnerstags und dann sonntags das Auswärtsspiel mit einer ganz kurzen Anreise. Also dass da auch jetzt irgendwie so eine Art Trainingsrhythmus aufrecht erhalten werden kann nächste Woche. Freitagabend gespielt, das heißt, wir haben auch ein bisschen mehr Regeneration. Also das sieht jetzt gerade, finde ich, auch, was so die Rahmenbedingungen angeht, ganz ganz gut aus, dass wir da auch weiter so einen Rhythmus fahren können und durch viel Trainingsarbeit vor Ort einfach im wahrsten Sinne gut am Ball bleiben. Ja.
Kann man den Brown jetzt schon für Donnerstag nachnominieren? Ist jetzt schon die Zeit für Nachnominierung? Das weiß ich gar nicht.
Nee, ich denke nicht. Nee.
Das nächste erst in der nächsten Runde.
Ja, da gab es auch eine Frage in der PK an Topmüller, ob Brown dann im Endeffekt für das nächste Fenster nominiert wird. Und das wird dann der Fall sein, aber wird das noch nicht der Fall sein.
Durch das neue System bin ich noch ein bisschen verwirrt.
Das wäre auch mein einziger, das wäre jetzt auch mein einziges Thema. Ich glaube, die Außen könnten dann schon mal eine Pause gebrauchen. Die haben schon sehr viele Meter machen müssen. Und auch, ich weiß auch nicht, wie es bei Mario Götze aussieht. Er hat für mich auch wieder einen Haufen Meter gemacht. Und auch teilweise ist der Wege gegangen, gerade defensiv, was wirklich unheimlich war. Das als Opa auf dem Platz, Respekt.
Aber dafür haben wir ja jetzt die glückliche Fügung, Donnerstag erst das Heimspiel zu haben und Freitagabend gespielt zu haben. Also ich sehe da in Sachen Belastungssteuerung, Trainingssteuerung, werden die dann bestimmt schon ganz genau wissen, was sie da noch den Spielern jetzt zumuten und wer vielleicht auch mal ein bisschen kürzer treten darf. Oder vielleicht auch mal einen Tag mehr frei kriegt, keine Ahnung, ist ja auch immer ein bisschen Kopfsache.
Nein, und in ein starkes Gebilde, ganz kurz noch, in ein starkes Gebilde ist immer, ist ja dann im Endeffekt, und ein erfolgreiches Gebilde, einen Spieler einzufügen, ist ja natürlich auch immer für alle dann viel leichter. Wenn du in ein funktionierendes Team hineingeworfen wirst, jetzt nehmen wir mal den Namen, einen Kunku in den Raum oder so, der könnte sich jetzt nahtlos da einfügen, denke ich.
Absolut, ja. Der hätte auch richtig Bock, glaube ich, mal wieder zu spielen. Und das heißt, Collins, sage ich schon, könnte der Gruppenphase, nenne ich es jetzt trotzdem mal. Ist das richtig? Kann er dann?
Dann könnte er nachnominiert werden.
Mhm.
Und dann könnte er spielen. Genau.
Okay. Ja, es wäre natürlich schon elementar wichtig, wenn wir uns da die Playoffs sparen, ne? Also diese Zwischenrunde.
Ja, absolut.
Allein wegen der Reise, ne? Und so, also dann hast du auch mal keine englische Woche und kannst einfach in Ruhe trainieren. Absolut. Das wird nämlich auch noch eine Herausforderung, denke ich, werden, dass die Gegner werden sich immer wieder neu auf uns einstellen und dass wir flexibel bleiben in unserem Spiel. Dass wir nicht so ein One-Trick-Pony werden, was dann irgendwie mit einer guten Taktik, die gegen uns gespielt wird, dann, dass uns das hindert, guten Fußball zu spielen. Da hoffe ich drauf, denke ich dann immer, dass das während einer Saison noch möglich ist und immer wieder umzustellen und zu justieren, wenn du halt auch die Möglichkeit hast, zu trainieren und nicht nur englische Wochen.
Ja, was mir da auch Hoffnung macht, ist im Endeffekt auch, dass wir mit Højlund jetzt einen Neuzugang im Kader haben, ein Usun jetzt auch noch näher an die Mannschaft rankommen wird und dann auch der neue Stürmer, der dann ja sehr wahrscheinlich dann trotzdem jemand kommen wird, im Endeffekt unser Spiel auch nochmal verändern wird und sich die Mannschaften dann gar nicht so gezielt auf uns einstellen können. Das könnte auch nochmal eine Veränderung reinbringen. Ich werde euch jetzt auch jede Woche nerven mit, bei mir gibt es eine Hin- und Rückrundentabelle und wo ich immer den Vergleich ziehe, aktuell sind wir bei plus 3.
Okay.
Das würde, also wenn wir mindestens so viele Punkte holen wie in der Hinrunde, dann ist das auch ausschlaggebend dafür, dass wir im Endeffekt diesen vierten Platz erreichen würden. Wenn man die letzten Durchschnittspunktschnitte der letzten, ich glaube sogar 5, 6, 7 Jahre nimmt. Also kommt man über diese 60 Punkte, also man muss, mit 65 Punkte hat man auf jeden Fall diesen vierten Platz und das wäre halt, also für mich wäre das nochmal der größte Erfolg, den wir den wir überhaupt im Endeffekt in der Neuzeit einstellen könnten, weil das im Endeffekt ja finanziell nochmal so einen Riesensprung machen würde. Und dann gleichzeitig dann man sich trotzdem über das Eigenkapital oder die Gedanken machen müsste, ja. Also die
Maßnahme.
Genau, die Maßnahme, dass man im Endeffekt nochmal ein Geld aus oder nochmal Anteile verkauft.
Mhm. Und dieses ganze sportliche Argument, was du dann immer hast, schau, wir sind Champions League Club, schau auf unsere Entwicklung, willst du Teil davon sein? Wir sind eine der heißesten Aktien in Europa. Das sind ja auch Argumente, die immer für uns sprechen, ne? Und dass sich Spieler auch gegen andere Vereine entscheiden. Und ich glaube auch, wenn sie gut beraten sind, gegen ein bisschen Geld entscheiden, weil sie über die Station Frankfurt, glaube ich, auch nochmal zu höheren Weinen kommen können und am Ende im Idealfall wechselst du zu Man City.
Ja, und dann auch selbst in der Youth League, also du versuchst einen B-Jugendspieler zu bekommen und sagst denen, ey, du kannst nächstes Jahr Youth League gegen Manchester City, Ajax Amsterdam oder Real Madrid A-Jugend zu spielen. Selbst das ist ein riesen Faustpfand dann, ja.
Schon frühzeitig. Ja, toll.
Gut, also
so das große Schwein,
ja. Hoffenheim ist von mir auch nicht so weit. Ich habe aktuell jetzt gerade wieder mit dem Gedanken gespielt. Ich war noch nie in Hoffenheim, weil der Verein ja dann doch mir nicht so abgeht. Vielleicht fahre ich mal hin.
Vielleicht fährst du mal hin und drückst unsere Eintracht die Daumen. Ich glaube, wir sehen ja generell, ich glaube, Hoffenheim ist sogar unser Lieblingsgegner in der Bundesliga. Habe ich, glaube ich, irgendwo mal aufgeschnappt. Auf jeden Fall sind wir in der Statistik ganz gut gegen Hoffenheim. Und ja, in der aktuellen Form wäre es natürlich schön, auch dort zu gewinnen. Und ich glaube, es wäre auch machbar. Im Prinzip ist das ja, gibt es kaum eine günstigere Gelegenheit, als in Hoffenheim zu spielen, als am Sonntag nächste Woche. Heute in einer Woche schauen wir gespannt nach Hoffenheim, einmal im Jahr.
Also auch wenn sie die Weißweinschorle im Getränkeausschank behalten können, soll das ja im Endeffekt eine schöne Auswärtsfahrt immer sein, weil das ja auch meistens auch nie so ein richtiges Auswärtsspiel ist. Eher Heimspiel.
Ja, es sind doch so 8.000 bis 10.000 sind doch, glaube ich, immer da. Und also gestern Abend in Leverkusen war ich, das war auch, obwohl es ja Leverkusen-Gladbach war, also ist schon wirklich traurig, was da so von den Heimrängen kommt und was da manche Menschen als Stadionstimmung geben aus dem Block oder erleben. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Hoffenheim wahrscheinlich ein ähnliches Fußballerlebnis wird. Sonst, wenn die kein Heimspiel gegen Frankfurt haben. Also es wird wahrscheinlich eher unser Stadion sein als andersrum.
Ja, also diese Themen werden wir irgendwann nochmal wahrscheinlich größer aufmachen, weil ich habe da auch eine sehr klare Meinung. Und das ist auch sehr, ja, das Beste in Leverkusen ist noch der McDonald's vor dem Stadion. Aber also selbst in dieser erfolgreichen Phase, wie es jetzt da so ist, diese Stadt gibt es im Endeffekt auch gar nicht. Und ja, das ist halt traurig zu sehen. Ja. Wenn man dann sieht, wie gestern Abend spielt in der zweiten Liga HSV gegen den 1. FC Köln. Und da hat man ein richtiges Bundesligaspiel mit Interessen von so vielen Menschen. Und dann stören einfach im Endeffekt so Vereine.
Das ist ein gutes Thema, aber das machen wir in Sonderfolgen auf, würde ich sagen. Wir haben ja auch immer noch in Aussicht, wie ist gerade so die Stimmung im Fanlager, wie ist die Beziehung zwischen Verein und Club, jetzt bei uns bei der Eintracht, und werden immer mal wieder auch Sonderfolgen machen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein Gesprächsthema, das eine Sonderfolge wert ist. Habt ihr noch was abschließend, ausblickend? Habt ihr noch was auf der Seele? Wollt ihr noch was loswerden? Oder wollen wir hier den Deckel für heute mal drauf machen?
Ja, wir beenden die Folge. Die ist, denke ich, rund und knackig geworden. Und
ich gehe zum Abendessen.
Ich gleich zum Kaffee trinken.
Und ich auf die Couch. So, schön.
So sollte ein Sonntag aussehen.
Absolut. Ja. Ja, dann machen wir einen Deckel drauf. Vielen Dank an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, dass wir euch abgeholt haben, informiert haben, die Analysen euch gefallen haben und wir uns ganz bald schon wiederhören. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.